Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Eine dringliche Angelegenheit ist die umstrittene Präsidentschaftswahl in Belarus für die EU-Außenministerinnen und Außenminister. So dringlich, dass sie noch diese Woche zu einem außerplanmäßigen Treffen zusammenkommen. Und zwar, weil die belarussische Regierung massiv gegen Demonstranten vorgeht und auch gegen Reporterinnen und Reporter. Und dass das wirklich eine dringliche und vor allem eine gefährliche Situation ist, eben auch für Journalistinnen und Journalisten, das klären wir heute in Medias Res und sprechen vorher mit einer Journalistin und Medienmanagerin aus Deutschland, die gerade ein großes Medienunternehmen ordentlich umbaut. Dass es immer mal wieder neue Personalien zu vermelden gibt, das ist im Mediengeschäft wie in allen anderen Branchen ganz normal. Aber dass es gleich so viele sind wie aktuell bei der Mediengruppe RTL, das ist dann doch was Besonderes. Knapp 30 neue journalistische Führungspositionen gibt's bei dem Medienunternehmen aus Köln. Und zwar in einer ebenfalls noch relativ neuen Zentralredaktion. Und zwar für RTL, NTV, Vox und für die digitalen Angebote der Sendergruppe. Wohin da die Reise geht bei RTL, das weiß am besten Tanit Koch. Sie ist Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL und auch Geschäftsführerin vom Nachrichtensender NTV. Ich habe heute Mittag mit ihr sprechen können. Ich habe sie als erstes gefragt, ob sie bei ihrem Start dort vor anderthalb Jahren gemerkt hat, dass der Laden bei RTL nicht läuft und deshalb eine große Reform her musste.
Ach, das hat sensationell funktioniert. Das können Sie anhand der Zahlen der letzten Jahrzehnte ja wunderbar sehen. Die journalistischen Formate, die Nachrichtenformate, zum Beispiel RTL Aktuell und Nachtjournal, sind seit Jahrzehnten Marktführer bei der jungen Zielgruppe bis 49 Jahre. Und das hätten Sie auch wahrscheinlich problemlos noch Jahrzehnte weiter so machen können. Aber wir wollen eben auch digital wachsen. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass die Sendungsredaktionen davor gewissermaßen Vollredaktionen waren und sich aber insbesondere um diese eine Sendung oder das eine Format oder den einen Sender gekümmert haben. Und ich finde es dann schade, wenn so viel journalistische Expertise verteilt ist. Und wir bündeln die jetzt eben. Und ich glaube, dass unser aller Erfahrung ist, je mehr Journalisten und Experten in einem Raum, was durch Corona ein bisschen schwieriger geworden ist, aber zusammensitzen und gemeinsam entwickeln und gemeinsam recherchieren und brainstormen, desto mehr kommt am Ende dabei raus. Und das haben wir jetzt umgesetzt.
Sie haben ja ein paar neue Ressorts geschaffen, zum Beispiel Politik und Gesellschaft, das ist eins. Und dann gibt es auch noch ein VIP-Ressort und ein Live-Ressort. Für mich klingt das jetzt erstmal nach ziemlich viel Boulevard und Menschelndem und Buntem. Also ist das auch ein wichtiger Punkt in der Neuausrichtung?
Also ich weiß nicht, wo ich bei Politik und Gesellschaft den Boulevard entdecke.
Da aber nicht.
Natürlich hat RTL und Live beispielsweise aus dem Live-Ressort werden weite Teile unserer Corona-, auch Gesundheits- und Ratgeberberichterstattung gesteuert. Wir bilden tatsächlich mit den Sendermarken, das können Sie auch sehen, sowohl RTL als auch NTV, aber auch mit den Digitalmarken und innerhalb der Sender unterschiedliche Farben ab. Da sind boulevardeskere Magazine und da sind auch ganz, ganz klare Nachrichten, die aber immer auch den Anspruch haben, für die Menschen gemacht zu werden und nicht nur über sie zu berichten. Und deshalb entsteht bei jenen, die noch nicht das Glück haben oder manchmal auch nicht die Zeit, häufig genug bei RTL einzuschalten, gelegentlich der Eindruck, das sei alles Boulevard. Aber das sind auch ganz, ganz Hard News und jeder möge sich da gerne ein Bild von machen. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber die Herausforderung für die Ressorts ist tatsächlich, dass die Alleinstellungsmerkmale der Sendungen und der Plattformen, und die sind eben unterschiedlich, weil Alleinstellungsmerkmal, dass die aus den Ressorts heraus bedient und abgedeckt werden müssen.
Sie haben eben, beziehungsweise erst habe ich dieses Ressort angesprochen, Politik und Gesellschaft. Da würde ich gerne noch ein bisschen länger drüber reden, denn eine wichtige Personalie gibt es in diesem Ressort, und zwar Nikolaus Blome leitet es. Der war ja lange Jahre bei Axel Springer, wie Sie auch, dann zwischendurch beim Spiegel. Im Moment ist er noch Autor der Spiegel-Kolumne Jetzt erst rechts, mit dem S in Klammern am Ende. Also er ist einfach bekannt als sehr konservative Stimme. Heißt das ab jetzt deutlich konservativere Ausrichtung bei RTL und NTV, was die Themen Politik und Gesellschaft angeht?
Also mit der Einschätzung haben Sie mir was voraus. Ich kenne Nikolaus Blome sehr, sehr lange. Ich glaube, zum ersten Mal, als ich im Zuge meines Volontariats einen Monat bei der Welt war und der damals das Politikressort da geleitet hat. Und ich schätze Nikolaus Blome als bürgerlich-liberale Stimme auch häufig der Vernunft und vor allem als einen der profiliertesten Politikjournalisten des Landes. Und es freut mich sehr, dass wir ihn für diese Aufgabe gewinnen konnten. Insbesondere auch, weil ja einfach, so wie ich ihn einschätze, von der Führungskultur her sehr, sehr gut in unser Haus passt. Dementsprechend sind wir da einfach unterschiedlicher Auffassung, was seine politische Ausrichtung anbelangt. Was wir wollen, ist weiterhin hervorragenden politischen Journalismus zu machen. Und das, glauben wir, wird mit dem Nikolaus Blume noch besser gelingen als ohnehin schon. Insbesondere aber auch, weil er mit Christian Berger, der lange Zeit das Nachtjournal als Redaktionsleiter verantwortet hat, einfach eine tolle Kombination abgibt. Und wir natürlich die Schwierigkeit haben, dass wir in Köln sind und viel politisches Geschehen in Berlin stattfindet. Aber wie eben schon mal gesagt, wir wollen nicht nur über Menschen berichten, sondern vor allem für Menschen. Und das bedeutet, dass wir die Politik eben auch übersetzen müssen und aus Berlin auch rausholen müssen. Und wir berichten für die Republik, auch aus Berlin Mitte, aber nicht nur für Berlin Mitte.
Es gibt ja auch andere Medien, bei denen es menschelt, zum Beispiel Medien, bei denen Sie selbst schon mal gearbeitet haben, also beim Springer Verlag, bei Bild, und so weiter. Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass Sie Ihren alten Weggefährten Nikolaus Blome geholt haben. Mir fällt auf, bei RTL.de, also der Online-Seite von RTL, das sieht für mich nach einer ziemlichen Konkurrenz zu Bild.de aus. Also ist Ihr altes Haus Ihr Hauptkonkurrent?
Nee, wir haben eine solche Masse an Wettbewerb. Das ist national, das ist international. Also natürlich zählen auch Medien wie Bild, wie Welt am Sonntag. Letztlich jeder, der journalistisch auch mit exklusiven Geschichten auf dem Markt ist, ist ein Wettbewerber. Aber das ist ebenso bunte, das ist der Spiegel. Im Übrigen auch der Deutschlandfunk, wo es ja glücklicherweise auch gelegentlich mal menschelt. Ich höre es häufig genug und freue mich dann auch darüber, wie auch über vieles andere, was ich bei Ihnen höre. Aber schauen Sie, wir sind im Wettbewerb mit Netflix und Amazon Prime. Wir haben TV Now als Streamingdienst und Google, Facebook, Apple sind Wettbewerber auch auf dem Werbemarkt, insbesondere auf dem Werbemarkt, der ja das allermeiste dessen finanziert, was wir journalistisch leisten. Also wenn wir da jetzt, ich weiß, das ist immer so naheliegend, ach, sie war vorher bei Bild und dann ist jetzt irgendwie, das ist es nicht. Da würden wir etwas verengen und auch einen Fehler machen, uns jetzt sozusagen auf einen anderen Player im Markt zu konzentrieren. Es gibt da sehr, sehr viele Player und wir haben Ansprüche an uns selber. Wir wollen ganz klar Wachstumsgeschichte schreiben und das tun wir natürlich, indem wir uns da nicht einengen, sondern sehr offen sind. Und ich glaube, wenn Sie sich RTL.de ein bisschen näher anschauen, dann sehen Sie durchaus auch, dass da die Zielgruppe eher weiblich ist und das ist schon mal eine große Unterscheidung zu zum Beispiel Bild.de.
Ganz zum Schluss, Frau Koch, Sie hatten oder wir hatten über das Image von RTL gesprochen. Sie hatten ja gesagt, dass es falsch sei, dass es nur, was weiß ich, Dschungelcamp und so weiter sei, sondern dass es eben auch die harten Nachrichten ja jetzt schon gibt. Aber trotzdem ist es ja so, auch bei RTL.de gibt es eben den Bachelor, der wieder verliebt ist, die sechs Deo-Fehler, die fast alle machen, so wie heute, habe ich auf der Seite gesehen. Also ja, natürlich, es gibt harte Nachrichten, aber ich glaube, es gibt einfach diese Mischung, ne? Das heißt, dass Sie von diesem Image wahrscheinlich dadurch nicht wegkommen.
Also wir sind nicht das Börsenblatt, da haben Sie völlig recht. Und wir wollen auch von einem Image nicht wegkommen, denn ich bin selber Riesenfan und war das schon lange, bevor ich bei RTL angefangen habe, zum Beispiel des Dschungelcamps. Das ist eine der, wenn nicht die erfolgreichste deutsche Unterhaltungssendung mit im Übrigen dem höchsten Akademikeranteil aller Unterhaltungssendungen. Der Punkt ist nur, wenn Sie sich jetzt mal, ich gehe jetzt mal vom Deutschlandfunk weg, weil in der Tat die Showangebote auf Ihrem Sender
Sind
noch
begrenzt.
fehlen, sind begrenzt. Aber das ZDF wird auch nicht nur mit Rosamunde Pilcher in Zusammenhang gebracht und die ARD nicht nur mit, weiß nicht, Sturm der Liebe, Rote Rosen. Das läuft da aber auch. Das ist einfach ein Vollprogramm und das muss RTL natürlich auch leisten und will es auch. Und im Übrigen macht es der Sender auch hervorragend und die Substanz ist vorhanden, die Kompetenz ist vorhanden. Was gelegentlich noch fehlt, ist die Anerkennung dessen, bei denen, die so ein bisschen den Dünkel haben, dass alles, was anspruchsvoll ist, nur mit öffentlich-rechtlichen Gebühren finanziert werden kann. Und wir sehen, dass wir uns da selber nicht nur in keiner Weise verstecken müssen, sondern, wie eben erwähnt, beim Fernsehpreis ganz genauso abräumen können.
Meint Tanit Koch von der Mediengruppe RTL. Und mehr Hintergründe und auch das Interview schriftlich finden Sie online bei uns bei deutschlandfunk.de/mediasres. Die Wahl ist gelaufen in Belarus. Das ist ja inzwischen 3 Tage her, dass da die Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Aber die Proteste gegen das amtliche Endergebnis und gegen mutmaßlichen Wahlbetrug, die gehen immer noch weiter. Und deswegen gibt es immer noch viel zu berichten über Belarus. Was es allerdings kaum gibt, unabhängige Journalisten vor Ort. Tilko Gries, unser Korrespondent in Moskau. Sie sind selbst nicht in Belarus, weil Russland Sie sonst nicht wieder reinlassen würde. Haben Sie einen Überblick, wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen überhaupt noch vor Ort sind oder auch zur Wahl vor Ort waren?
Nein, ich habe es versucht, es zu beziffern. Ich kann es nicht genau beziffern. Ich kann allerdings sagen, dass es jeden Tag weniger werden, weil es jeden Tag Festnahmen gibt. Vom 4. bis zum 11.8. dürften es so etwa 50, 55 Festnahmen gewesen sein. Das sind nicht nur ausländische Journalisten, die in Belarus sind, sondern auch inländische Journalisten. Der 11.8., das war gestern. Ich glaube, heute sind jetzt noch nicht welche dazugekommen. Aber wir haben gestern eine Nacht erlebt, in der tatsächlich gezielt auch Journalisten angegriffen wurden von sehr, sehr brutal prügelnden Polizisten. Ein Beispiel, ein BBC-Team wurde angegriffen, ist die Kamera zertrümmert worden, die Datenträger zerstört worden und die Handys entwendet worden.
Uns ist hier in Deutschland aufgefallen, dass zumindest am Anfang vor allem der unabhängige russische Fernsehsender Dosht berichtet hat mit Reportern vor Ort. Aber wenn ich das richtig sehe, auch die sind nicht mehr in Belarus.
Richtig, die hatten versucht, Reporter dorthin zu bringen, wenn ich das richtig verstehe, 3 verschiedene Reporter, die man auch kennt hier in Russland, wenn man Dosht regelmäßig sieht, erfahrene Journalisten, die hatten aber wohl keine Akkreditierung. Warum hatten sie, also die braucht also ein kleines Dokument, eine kleine eingeschweißte Karte, die man bekommt dort von den Behörden, um dort arbeiten zu können, muss man sich akkreditieren. Die haben sie nicht bekommen, wie viele, viele andere Journalistinnen und Journalisten auch, die zur Wahl kommen wollten. Und es ist auch relativ egal, ob man 3 Tage vorher oder 3 Wochen vorher diesen Antrag gestellt hat. Der wurde nicht bearbeitet, häufig mit der Begründung, geht gerade nicht wegen Corona und die Behörde arbeitet nicht so recht. Dann sind diese 3 Kollegen von Dosht so eingereist, was ihnen als russische Staatsbürger leichter fällt, weil sie leichter über die Grenze kommen, als zum Beispiel ich jetzt als deutscher Staatsbürger. Es war dann den Behörden dort und den Sicherheitskräften sehr schnell sehr gut bekannt, wo sie untergekommen sind und sie wurden dann auch wiederum sehr brutal festgenommen.
Und es gibt ja noch weitere Festnahmen und deswegen habe ich das Gefühl, dass es auch in Richtung eines anderen Mediums gibt, nämlich in Richtung eines Telegram-Kanals, also von einem Messenger-Dienst. Was hat es damit auf sich, was da im Moment eine wichtige Quelle ist, wenn es um Belarus geht?
Ja, der Kanal heißt Nechta, dessen Gründer Stepan Putila sitzt in Warschau. Der ist Belarusse eigentlich und ist eigentlich politischer Emigrant. Er hat angefangen zu bloggen über die politischen Verhältnisse und hatte dann das Gefühl, er sei seines Lebens nicht mehr sicher und lebt seit einigen Monaten in Warschau und hat diesen Kanal aufgesetzt. Nechta heißt auf Belarussisch jemand. Und das ist eine Quelle, es ist keine journalistische Quelle. Dort laufen in diesen Protestnächten, die wir jetzt sehen seit Sonntag, sehr, sehr, sehr viele Textnachrichten, Bilder, Videos, auch Aufrufe zu Demonstrationen, wo man sich versammeln solle, wo nicht, wo die Polizei besonders stark präsent ist, wo nicht und so weiter. Also das hat die Grenze zum Aktivismus längst überschritten, ist aber ein außerordentlich populärer Kanal mit inzwischen 1,5 Millionen Abonnenten. Telegram ist deswegen so wichtig, weil das Internet oder viele andere Internetressourcen, Facebook etc. blockiert und gestört werden und Telegram, ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert, ist aber wohl das Einzige, was noch halbwegs vernünftig auch in solchen Blockadenächten funktioniert.
Aber das bedeutet trotzdem jetzt auch für Sie, dass es unglaublich schwierig ist, überhaupt an Informationen zu kommen und dann auch noch an welche, denen Sie glauben können.
Es ist enorm schwierig. Ich verwende auch keine Zitate aus diesen Meldungen, die ich gerade für Nechta zum Beispiel geschildert habe, weil ich sie nicht überprüfen kann. Gelegentlich sehe ich Videos, da erkenne ich die Gebäude im Hintergrund, weil ich Minsk ein bisschen kenne. Das ist dann eine Möglichkeit für mich zumindest zu glauben, dass das dann tatsächlich da auch passiert ist. Ansonsten bleiben tatsächlich Anrufe über das normale Telefonnetz. Das funktioniert meistens in Belarus und das sehr langwierige Suchen von Informationen und das vorsichtige Abwägen und Formulieren.
Tilko Gries, unser Korrespondent mit Sitz in Moskau, über die schwierige Berichterstattung über und vor allem aus Belarus. Vielen Dank. da können noch so viele Leute WhatsAppen, TikToken oder Instagrammen. E-Mails, die leben auch im Jahr 2020 immer noch. Und sie werden immer noch gerne verschickt. Besonders, wenn es darum geht, ein bisschen länger auszuholen, als das halt in so einem 15-Sekunden-Video oder in einer kurzen, schnellen Nachricht möglich ist. Und deshalb schätzt auch unser Kolumnist die guten alten E-Mails.
Medias Res. Matthias Dell.
Ich habe irgendwann angefangen, fremden Leuten ungefragt Mails zu schreiben. Meistens sind das Menschen, die auch journalistisch arbeiten. Es waren aber auch schon Pfarrer oder Buchverlage dabei. Wann das angefangen hat, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß aber, dass mich das Beispiel Heide Sommers beeindruckt hat. Heide Sommer ist Übersetzerin und Autorin, berühmter aber fast noch als Sekretärin bei Zeit, Spiegel und bekannten Männern wie Fritz J. Radatz und Helmut Schmidt. Denn Frau Sommer hat die schöne Angewohnheit, anderen Leuten eine Nachricht zu schicken, wenn ihr gefallen hat, was diese Leute geschrieben oder veröffentlicht haben. Das ist ein gutes Gefühl. Und das hat mich dann bestärkt, selbst solche Rückmeldungen an andere zu senden, wenn mir etwas aufgefallen ist. Weil ich ja wusste, wie aufmunternd das ist, Resonanz zu kriegen, während man einsam vor dem Rechner sitzt und in Texten rumsteht, die nicht fertig werden wollen. Ehrlicherweise muss ich allerdings gestehen, dass ich anderen Leuten nicht nur schreibe, wenn mir etwas gefällt. Bevor sie mich für einen Volltroll halten, ich verbringe nicht den ganzen Tag damit, die Welt mit Mails zu bombardieren. Ich mache das unregelmäßig, nach Lust und Laune und manchmal auch monatelang nicht. Und wenn ich auf etwas hinweise, das ich eher kritisch sehe, dann bemühe ich mich um Höflichkeit und Freundlichkeit, um höchste Sensibilität. Die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, taugen nicht zu wissenschaftlicher Empirie, sind aber doch interessant. Etwa, aber das ist wenig überraschend, Lob bewirkt freudigere Reaktionen als Kritik. Oder Kritik wird in der Regel dankbar aufgenommen, wenn sie sich auf Rechtschreibfehler oder falsche Namen bezieht. Ja, auch wegen solcher Dinge schreibe ich manchmal Mails. Nennen Sie es Redigiersucht oder Deformation professionell. Aber eine Zahnärztin erkennt das Diastema doch auch dann noch, wenn die Sprechstunde vorüber ist und sie sich durch Madonnas Instagram-Account scrollt. Etwas weniger freudig kann es werden, wenn man sich an Kollegen wendet, um etwa auf rassistischen Sprachgebrauch hinzuweisen. Muss es aber nicht. Auch hier habe ich schon andere, gute, respektvolle Reaktionen erhalten. Rätselhaft bleibt mir daher eigentlich nur ein Bereich meiner ungefragten Kommunikationsversuche. Manchmal schreibe ich Leuten, die darüber klagen, dass man nichts mehr sagen dürfe. Oder in deren Beiträgen Leute vorkommen, die das beklagten, dass nicht mehr gestritten werde und so weiter. Aber dann kommt merkwürdigerweise entweder gar keine Antwort oder eine aufschiebende. Von wegen, jetzt sei keine Zeit, man melde sich später, ohne das dann je zu tun. Nun besteht natürlich keine Verpflichtung, einem Kollegen wie mir auf ungefragt eingesandte Wortmeldungen zu antworten. Aber auffällig ist es schon, dass meine Mails am konsequentesten da keine Antwort auslösen, wo zuvor Sprechverbote beklagt wurden. Weil sich doch annehmen ließe, dass Menschen, die die Sorge vor so etwas wie Sprechverboten umtreibt, Interesse an einem Austausch hätten, an Auseinandersetzung, an Reibung, an dem Streit in der Sache, den sie gefährdet sehen. Man könnte das einen Widerspruch nennen. Und die eigentlich interessante Frage wäre dann, sehen diese Kollegen den nicht oder geht es ihnen in Wirklichkeit gar nicht darum, sich auseinanderzusetzen, sondern einfach nur darum zu klagen? Das Problem ist nur, wer erklärt mir das, wenn mir keiner antwortet?
Das ist eine schwierige Frage und vor allem eine, die nur die Leute beantworten können, die Matthias Dell bisher nicht auf seine E-Mails geantwortet haben. Wenn Sie einer von diesen Leuten sind, melden Sie sich doch mal. Unser Kolumnist, der freut sich bestimmt auf Ihre Antwort. Und wenn Sie den direkten Weg nicht wählen wollen, können Sie sich auch an uns wenden. Beispielsweise bei Twitter können Sie uns schreiben, da heißen wir DLF Medien. Dass die sozialen Netzwerke etwas unternehmen gegen Rassismus und Hass, und zwar deutlich mehr unternehmen, als sie das früher gemacht haben, das freut die einen, die sagen, das ist super, dass ihr endlich Verantwortung übernehmt, dass ihr solche Botschaften nicht mehr einfach so weiterverbreitet. Aber die anderen, die finden das Ganze nicht so gut, die sagen, das könnt ihr überhaupt nicht entscheiden, ob das rassistisch oder hasserfüllt ist, das kann nicht die Aufgabe eines Privatunternehmens sein und damit greift ihr auch in die Meinungsfreiheit ein. So eine Diskussion gibt es jetzt auch in den Niederlanden, weil Facebook gerade etwas verbieten will, das in unserem Nachbarland eine Weihnachtstradition ist.
Immer in der Vorweihnachtszeit macht sich Sinterklaas mit dem Schiff aus Spanien auf den Weg in die Niederlande und mit an Bord sind seine fleißigen Helfer, die ihn dabei unterstützen, Süßigkeiten und Geschenke an die Kinder zu verteilen, die Swarte Piets, die Schwarzen Peter. In dem Zeichentrickfilm auf YouTube, der schon einige Jahre alt ist, sind das schwarze Gesellen in bunten Kleidern. Auf den vielen Umzügen, die Anfang Dezember in niederländischen Städten stattfinden, wird der Swarte Piet von weißen Männern dargestellt, die sich schwarze Schminke ins Gesicht schmieren, sich die Lippen rot malen und eine Perücke aufsetzen. Eine Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Für viele Niederländer gehört sie zu Weihnachten dazu wie die Geschenke. Aber nicht mehr für alle. Seit einigen Jahren regt sich Widerstand. Kritiker nennen diese eindeutige Bedienung von Klischees Rassismus. Jetzt hat Facebook die Konsequenz gezogen. Fotos von Weißen mit schwarzer Schminke im Gesicht oder Behauptungen, dass Juden die Welt kontrollierten, sollen von der Plattform verbannt werden, ebenso von Instagram. Wenn Nutzer entsprechende Inhalte anzeigen, werden sie gelöscht. Die Debatte in den sozialen Netzwerken ist in vollem Gange. Ein Schlag gegen die Meinungsfreiheit, schreiben Traditionalisten. Oder der Swarte Piet hat doch nichts mit Rassismus zu tun. Wahnsinn, meint die rechtspopulistische belgische Partei Vlaams Belang. Der Vorsitzende der Sint- en Pieten-Gilde, Mark Rilling, spricht im Sender NOS von Zensur und von einem Anschlag auf die Meinungsfreiheit.
Und dus bepaalt voor mensen een aanslag op de. Het is eigenlijk censuur, is het eigenlijk. En het is ook een aanslag op vrijheid van meningsuiting.
Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie immer weniger dürfen, meint Rilling. Und das macht sie sauer. Andere begrüßen den Schritt als überfällig. Das wurde auch Zeit, schreibt ein Facebook-Nutzer. Abbildungen vom Swarte Piet haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Anti-Rassismus-Organisationen äußerten ebenfalls Zustimmung. Jerry Afrije von der Gruppe Kick Out Swarte Piet hat sich mit Facebook-Vertretern getroffen. Ich habe meine Hoffnung ausgedrückt, dass sie den Swarte Piet rausholen und das haben sie getan. Und das finde ich sehr schön. Die Debatte über den Facebook-Beschluss dauert an. Im heißesten Hochsommer seit Beginn der Messungen streiten die Niederländer über ihre Weihnachtstradition.
Jakob Meyer war das über den schwarzen Peter, den Swarte Piet, den es zumindest bei Facebook nicht mehr geben soll, mit Verweis auf Rassismus. Und jetzt hier bei Medias Res gehen wir mal schnell noch nach Südhessen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich heiße Lars Herth vom Dieburger Anzeiger. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Wild traut sich öfter in die Städte. Denn in Corona-Zeiten wagen sich nicht nur Fuchs und Hase in neue Lebensräume, auch Rehwild traut sich immer näher an die Städte heran. Denn durch den Lockdown und wesentlich weniger Verkehr auf den Straßen hat das Wild schnell wahrgenommen, dass auch ihm wohl weniger Gefahren in den Siedlungen droht.
Es geht um Gewalt und ums Erwachsenwerden in der ostdeutschen Pampa. In Ulrike Almuth-Sandigs Buch Monster wie wir. Das ist ein Buch, das gleich die Kollegen im Büchermarkt rezensieren nach den 16 Uhr Nachrichten. Medias Res meldet sich dann morgen wieder, wie immer, um 15.35 Uhr. Nochmal der Hinweis: Im Internet sind wir 24 Stunden am Tag unter deutschlandfunk.de/mediasres. Ich bin Christoph Sterz. Noch einen guten Mittwoch.